Wissenschaft im Brennpunkt.
Am Dienstag dieser Woche entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, dass Stammzellen, die aus menschlichen Embryonen gewonnen wurden, nicht patentiert werden dürfen. Geklagt hatte die Umweltschutzorganisation Greenpeace gegen ein 12 Jahre altes Patent des Bonner Mediziners und Stammzellenforschers Oliver Brüstle. Dieses Urteil führte zu heftigsten Diskussionen und Kommentaren. Es spaltete Wissenschaft und Gesellschaft nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. In dieser Brennpunkt-Sendung bewerten zum einen der Münchner Rechtswissenschaftler Professor Josef Strauß die Luxemburger Entscheidung. Dazu berichten wir aus Großbritannien und Schweden, wie weit heute Therapien und Medikamente auf der Grundlage embryonaler Stammzellen entwickelt sind. Und schließlich beleuchten wir die Perspektiven der biotechnologischen Forschung in Europa. Im Studio heute Gerd Pasch. Blicken wir zunächst einmal auf die Geschichte des Streits um die Verwendung der embryonalen Stammzellen, der mit dem Urteil des EuGH wohl ein vorläufiges juristisches Ende gefunden haben dürfte, es sei denn, der Stammzellenforscher Brüstle bemühte noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
1998 züchteten Forscher in den USA erstmals embryonale Stammzellen des Menschen in ihrem Labor. Sie gewannen sie aus dem Inneren menschlicher Embryonen. Die Forscher vermehrten die Zellen in einer Zellkultur und waren bald von ihrer Vielseitigkeit überrascht. Diese sogenannte Pluripotenz sei deutlich höher als bei Körperstammzellen, sogenannten adulten Stammzellen, die jeder Mensch in seinem Körper besitzt, so der Stammzellenforscher Hans Schöler vom Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster.
Im Gegensatz zu den Körperstammzellen haben sie den großen Vorteil, dass man sie in der Kulturschale unbegrenzt vermehren kann. Und sie haben außerdem den Vorteil, dass sie alles machen können. Sie können alle Zellen unseres Körpers bilden und sie können sie in großen Mengen kultivieren, sodass sie dann, wenn sie die Zellen aus diesen embryonalen Stammzellen ableiten, sie genügend Zellen zur Verfügung haben, um diese beispielsweise zu transplantieren.
Früh entstand die Idee, dass embryonale Stammzellen zur Heilung von Krankheiten beitragen können. Vor allem die Parkinson-Krankheit, Multiple Sklerose, aber auch Diabetes und Leberzirrhose wurden genannt.
Diesen Zellen wird nicht nur ein hohes entwicklungsbiologisches Potenzial nachgesagt, sondern weil sie das haben, große Chancen in der Behandlung von Krankheiten.
Im Namen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, forderte deren Präsident Ernst-Ludwig Winnacker die Zulassung des Imports dieser Zellen und die Erlaubnis, dass auch deutsche Forscher mit diesen Zellen arbeiten durften. Es gab dabei jedoch ein Problem.
Die embryonalen Stammzellen müssen aus Embryonen hergestellt werden und das ist in Deutschland laut Embryonenschutzgesetz verboten.
Der Deutsche Bundestag musste entscheiden. 2001 fand man einen Kompromiss. Embryonale Stammzellen durften nicht in Deutschland gewonnen werden. Der Import aus dem Ausland wurde allerdings unter strengen Auflagen erlaubt. Es durften nur Zellen aus sogenannten überzähligen Embryonen importiert werden. Embryonen, die im Rahmen einer künstlichen Befruchtung entstanden waren und nicht mehr gebraucht wurden. Tausende davon lagerten und lagern in den Gefriertanks von Fruchtbarkeitskliniken. Als erster erhielt der Bonner Stammzellenforscher Oliver Brüstle die begehrten embryonalen Stammzellen aus dem Ausland.
Für mich als Mediziner ist es sehr schwer nachzuvollziehen, diese Zellen nicht zu nutzen und sie stattdessen etwa wegzuwerfen. Hier sehe ich es geradezu als Pflicht an, zu versuchen, wenigstens aus diesen überzähligen Zellen therapeutisch, medizinisch relevante Zelllinien zu generieren, um anderen Menschen letzten Endes damit zu helfen.
Die embryonalen Stammzellen selbst können nicht in kranke Organe von Patienten verpflanzt werden. Sie sind zu aggressiv und lassen sich nicht kontrollieren. Das Team um Oliver Brüstle und viele andere Forscher auf der ganzen Welt haben deshalb Methoden entwickelt, um aus den embryonalen Stammzellen sogenannte Vorläuferzellen zu entwickeln. Oliver Brüstle versuchte frühzeitig ein Patent auf derartige Zellen zu erhalten. Die Umweltorganisation Greenpeace protestierte gegen das Patent und der Deutsche Gerichtshof gab den Umweltschützern recht. Eine große Enttäuschung für den Bonner Stammzellenforscher.
Und das ist in meinen Augen eine sehr unglückliche Entwicklung. Um was es nämlich geht, ist tatsächlich Erfolge aus der Grundlagenforschung in die Anwendung zu bekommen. Das heißt letzten Endes Therapien zu entwickeln, aber auch neue Verfahren zu entwickeln für die Medikamentenentwicklung. Diese Anwendung können nicht von der akademischen Forschung geleistet werden. Und ein solcher Sektor wird sich nur entwickeln, wenn die Unternehmen die Perspektive haben, dass sie Investitionen in diesen Bereich, neue Entwicklungen, die sie machen, auch schützen können.
Nun hat auch der Europäische Gerichtshof in Luxemburg gegen das Patent und gegen Oliver Brüstle entschieden. Das Gericht folgte einem Gutachten. Demnach verstößt die Forschung mit embryonalen Stammzellen gegen die guten Sitten, weil das Töten von Embryonen die Voraussetzung für diese Form der Stammzellenforschung ist.
12 Jahre leitete Professor Josef Strauß den Ausschuss für geistiges Eigentum beim Human Genome Project. Der langjährige Direktor des Max-Planck-Instituts für geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht in München wirkte zudem seit 1988 als Experte mit an den Richtlinien zum Schutze biotechnologischer Erfindungen, die die Europäische Kommission inzwischen erlassen hat. Josef Strauß kritisiert deutlich das Stammzellenurteil des Europäischen Gerichtshofes.
Ja, die Kritik ist ziemlich vielfältig, muss ich sagen. Zunächst ist eines der wichtigen Aspekte dieses Urteils, dass es sich nicht mit der Situation auseinandersetzt, wie sie rechtlich in Europa besteht. Wir haben in einer Vielzahl von Ländern, angefangen mit dem Vereinigten Königreich, mit Belgien, mit Spanien, mit Holland, mit Schweden, mit der Tschechischen Republik, sogar mit Polen, eine Situation, in der man Stammzellen von überschüssigen Embryonen unter strengen Voraussetzungen gewinnen kann. Dazu lesen Sie in diesem Urteil praktisch keine Zeile. Wir haben darüber hinaus in Europa die Situation, dass auf der EU-Ebene geregelt ist, und zwar durch eine Richtlinie und durch eine Verordnung, unter welchen Voraussetzungen und wie man mit Stammzellen umgeht, die man aus den Embryonen gewonnen hat, bis dahin, dass man sie auch in Therapien, das heißt zu Deutsch, vermarkten kann. Das ist alles auf der EU-Ebene geregelt. Und nun haben wir hier ein Urteil, das sich weder mit der ersten Frage beschäftigt noch mit der zweiten, sondern inzwischen nur sagt, ja, aber patentieren geht nicht. Alles, was ursprünglich von den Embryonen stammte, kann nicht patentiert werden, unabhängig davon, dass die Erfindung selbst, wie die Erfindung von Herrn Brüstle, nie auf irgendein Embryo zurückgreifen muss, sondern nur mit Stammzellen oder Stammzelllinien arbeitet, die völlig legal im Falle von Herrn Brüstle in Israel generiert wurden, nach Deutschland völlig legal importiert wurden. Das ist etwas, was jeden Juristen, aber auch natürlich naturwissenschaftlich Interessierten und ethisch Interessierten ein wenig aus dem Gleichgewicht wirft.
Hat das Gericht eigentlich eine ganz andere Entscheidung getroffen, als sie mit der Patentfrage beantworten sollte?
Ich würde sagen, das Gericht hat einige Fragen beantwortet, die ihm der Bundesgerichtshof gestellt hat. Und auch dazu darf ich anmerken, der Bundesgerichtshof hat dafür etwa 30 Seiten verwendet, hat sehr differenziert die Fragen und Aspekte ausgearbeitet und bekommt hier eine Antwort auf knappen 4 Seiten. So kann ein Gericht auf 4 Seiten nicht ein Problem, das die Gesellschaft zum einen bewegt und zum anderen auch nicht, also wirklich wesentlich ist für die notwendigen Investitionen in Forschung und Entwicklung, das ist also keine sehr verantwortliche Handlung von den Herren oder Damen. Und wenn Sie sehen, das ist die große Kammer sogar gewesen, ich weiß nicht, wie viele Präsidenten, das ist ein Armutszeugnis.
Ist es eigentlich das letzte Wort in dieser Rechtsfrage durch den EuGH?
Auf EU-Ebene könnte man sich das vorstellen, obwohl ich nicht ausschließe, dass vielleicht Herr Brüstle nachdenkt, vielleicht den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Von dem lesen Sie in diesem Urteil auch nichts, obwohl er sich mit der Frage der, was ist ein Embryo, wiederholt beschäftigt hat und zu dem Ergebnis kam, wir haben in Europa keinen Konsens, was ein Embryo ist. Und in Deutschland ist jedenfalls nicht ganz ausgeschlossen, dass man vielleicht auch noch zum Bundesverfassungsgericht geht. Es gibt ja eine gewisse Spannung, das hat jeder beobachtet, zwischen unserem Bundesverfassungsgericht und dem EuGH, weil hier natürlich auch Eigentumsrechte betroffen sind. Herr Brüstle hatte ja ein deutsches Patent, das ihm erteilt wurde für eine Erfindung, die eben mit Vorläuferzellen arbeitet und nie und nimmer auf die Embryonen zurückgreifen muss.
Nun gibt es in Großbritannien ja offensichtlich ein nationales Recht, das die ja, Verwendung und die Kommerzialisierung von Stammzellen, auch embryonalen Stammzellen, ermöglicht, muss Großbritannien jetzt nach diesem EuGH-Urteil das nationale Recht anpassen?
Der Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Herr Rottley, ein Deutscher, hat seinerzeit erklärt, und das ist alles dokumentiert, dass mit der Vorschrift des Artikels 6, auf den sich ja der EuGH ja auch bezieht, keineswegs dem Vereinigten Königreich in die Parade führen kann, denn dort ja ist ja dies oder jenes erlaubt. In der Zwischenzeit ist es auch in Spanien erlaubt, auch in Belgien erlaubt. Dazu finden Sie hier überhaupt nichts. Sie finden in dem Urteil keinen einzigen Hinweis auf die Argumente der Mitgliedstaaten in diesem Verfahren. Irland, das katholische Irland, das katholische Portugal haben alle dafür plädiert, dass Erfindungen, die ja nicht auf die Embryonen zurückgreifen, sondern mit legal entstandenen Zelllinien arbeiten, nicht vor der Patentierung ausgeschlossen sein sollten.
Welche Konsequenzen erwarten Sie denn jetzt für die Stammzellforschung in Deutschland und auch in Europa nach diesem Urteil?
Die Forschung wird vielleicht nicht so sehr betroffen sein, das geht vielleicht ein bisschen auch unter, aber die weitere Entwicklung auf dem Gebiet, da wird sich sicherlich die Industrie, ob das große Pharmakonzerne sind oder kleine Biotechnologiefirmen, erst recht überlegen müssen. Denn die Konsequenz ist, dass in Europa, so interessant das auch klingen macht, vielleicht für einen Laien, ja nun all das frei verwenden darf. Es ist ja nicht so, ich bin ziemlich erschrocken, als ich gehört habe, dass der Dr. Montgomery und auch unsere Bundesjustizministerin gesagt haben, hier ist endlich jemand, der sagt, hier, wir schützen die Menschenwürde. An der Menschenwürde ändert das absolut nichts, denn die Regularien, unter welchen Voraussetzungen man in einer Vielzahl der europäischen Länder Embryonen dazu verwenden kann, Stammzellen aus ihnen zu gewinnen, daran ändert das ja absolut nichts. Und es ändert auch absolut nichts daran, dass man die Produkte, die daraus gewonnen werden, auch kommerzialisieren kann. Da frage ich mich schon, ein bisschen mehr Sachverstand würde ich mir von allen erwarten.
Wir waren bei dem Thema Kommerzialisierung. Wie werden denn Ihrer Einschätzung nach Biotech-Unternehmen in Spanien, Großbritannien oder auch in Schweden mit diesem Urteil jetzt umgehen, um das wirtschaftliche Potenzial der Stammzellforschung auch nutzen zu können?
Die einzige Möglichkeit ist, hier in Europa so weit wie möglich alles geheim zu halten und zunächst in den Vereinigten Staaten von Amerika, in China, in Brasilien, jedenfalls überall dort, wo man einen potenziellen Markt hat, wo man potenzielle Wettbewerber hat, zum Patent anzumelden und dann womöglich auch nur dort weiter zu forschen und vor allen Dingen zu produzieren. Denn niemand kann sich leisten, hohe Risiken mit Investitionen in einem Gebiet zu tätigen, die dann letztlich von jedermann kopiert werden können.
Herr Strauß, auf einen Punkt gebracht, wie beurteilen Sie dieses Urteil aus Luxemburg für die Praxis in der Forschung?
Die Praxis in der Forschung wird sich zum einen äußerst schlecht behandelt fühlen, weil sie stigmatisiert wird, mittelbar. Forschung und Entwicklung wird mit Sicherheit tendieren, aus Europa wegzuziehen. Und auf alle Fälle wird aber selbst die Forschung und Entwicklung, die in Europa bleiben wird, darauf zurückgreifen müssen, Schutz in Amerika überall zu suchen, wo die Märkte und die Konkurrenten sitzen. Und Europa, wenn sich nichts daran ändert, wenn der europäische Gesetzgeber nicht vielleicht doch noch eingreift, wird im Grunde genommen zu einem Markt für diese Art von Produkten verkommen. Und zu einem Markt, bei dem im Grunde genommen einer, was unethisch ist, alles kopieren kann.
Soweit Patentrechtsexperte Professor Josef Strauß. Bis 2008 war er Direktor des Max-Planck-Instituts für geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht in München. Auf den wenigen Seiten zur Urteilsbegründung übernehmen das EuGH die Position Deutschlands in der Frage, wann nach der Befruchtung der Eizelle von einem Embryo und somit schutzwürdigem Leben gesprochen werden könne. Ein Widerspruch zu Regeln in anderen europäischen Ländern wie Schweden. Dort dürfen, bislang jedenfalls, embryonale Stammzellen für Forschungszwecke gewonnen werden. Von einem Embryo wird in Schweden erst 14 Tage nach der Vereinigung von Samen und Eizelle gesprochen. In Göteborg hat sich Christine Westerhaus in einem jungen Biotechnologieunternehmen zeigen lassen, wie und wofür dort mit Stammzellen gearbeitet wird.
In einer kleinen Petrischale pulsiert ein winziges Knäuel von Seifenblasen, die eigentlich menschliche Herzmuskelzellen sind. Über das Mikroskop beugt sich Jörg Benecke, ein aus Deutschland stammender Biologe.
Man hat solche Zellaggregate, die wirklich schlagen wie ein kleines Herz. Und auch recht regelmäßig. Also es sind irgendwie so zwischen 40 und 60 Schläge pro Minute. Und es sieht irgendwie sehr, sehr interessant aus.
Die pulsierenden Gebilde sind aus embryonalen Stammzellen entstanden. Mit bestimmten Wachstumsfaktoren und Nährstoffen haben die Forscher diese Vorläuferzellen dazu gebracht, sich in Herzmuskelzellen zu verwandeln. Das Geschäft des schwedischen Unternehmens Cellartis. Vor 10 Jahren hat sich diese Firma gegründet. Inzwischen hat sie 60 Mitarbeiter.
Die undifferenzierten Zellen sind nur die Grundlage, die Basis. Was wir machen, wir entwickeln aus diesen undifferenzierten Stammzellen andere Zelltypen, wie zum Beispiel Herzmuskelzellen oder leberartige Zellen oder, wo wir auch dran arbeiten, Bauchspeicheldrüsenzellen. Und diese Sachen sind eben halt das, was wir als Produkt dann an die Kunden weitergeben oder anbieten.
Vor allem Pharmaunternehmen interessieren sich für diese Zellen. Sie testen an ihnen beispielsweise, ob neue Medikamente wirksam sind. Und sie können überprüfen, wie die Zellen auf neue Wirkstoffe reagieren. Cellartis entwickelt aber auch neue Verfahren, mit denen menschliche Gewebezellen aus embryonalen Stammzellen gewonnen werden können. Dass solche Techniken in Zukunft nicht mehr patentiert werden können, empfindet Firmenchef Johann Hüllner aber nicht unbedingt als Nachteil.
Das war kein Schock für uns. Wir haben damit gerechnet, dass das Urteil so ausfallen wird, auch wenn sich manche unserer Forscherkollegen in Europa dagegen gestellt haben. In der Industrie haben wir unsere Arbeitsweise schon daran angepasst.
Johann Hüllner geht nicht davon aus, dass ihn das Urteil in seiner Forschung behindern wird oder dass er finanzielle Einbußen hinnehmen muss. Er erwartet aber eine Auswirkung auf die künftige Zusammenarbeit.
Ich denke, dass wir in der Branche verschlossener sein werden und dass es mehr Firmengeheimnisse geben wird, wenn wir uns unsere Methoden nicht patentieren lassen können. Etwa so wie bei Coca-Cola, deren Rezept ja auch nicht patentiert ist. Genauso wird es wahrscheinlich in der kommerziellen Forschung laufen.
Schon seit längerem besitzt Cellartis Patente auf Verfahren mit embryonalen Stammzellen. Sie sind in Großbritannien anerkannt worden. Ob diese Schutzrechte nach dem nun gefällten Urteil noch Bestand haben werden, ist derzeit unklar. Johann Hüllner plädiert für klare Verhältnisse.
Solche klaren Spielregeln bietet uns das Urteil des Europäischen Gerichtshofes nun, und das ist wichtig in der Industrie. Wir unterstützen auch die ethische Debatte über die Forschung an embryonalen Stammzellen, denn die muss es geben. Allerdings bin ich vollkommen mit dem Stammzellenforscher Oliver Brüstle einer Meinung, der sagt, dass die Forschung an embryonalen Stammzellen durch das Urteil stigmatisiert wird. Man darf schließlich nicht vergessen, dass sie vor allem das Ziel hat, menschliche Krankheiten zu heilen.
Der Blick auf die Situation in Schweden mit Christine Westerhaus. Volkert Wildermuth hat sich in Großbritannien umgehört, wie es um die Stammzellenforschung dort steht. Denn in einem Londoner Krankenhaus werden Ärzte zum ersten Mal in Europa embryonale Stammzellen an Patienten erproben.
Patienten mit Morbus Stargardt sehen keinerlei Details. Sie können nicht lesen, nicht Auto fahren, erkennen keine Gesichter. Dabei sind sie nicht alt. Die Erbkrankheit beginnt schon in der Jugendzeit, die zentrale Sehkraft massiv einzuschränken. Für Professor James Bainbridge vom Moorfields Eye Hospital in London eine große Herausforderung.
Viele Menschen erblinden, weil ihre Netzhaut immer mehr geschädigt wird. Methoden zur Transplantation von Stammzellen könnten diesen Menschen helfen, die sonst keine Hoffnung auf ein besseres Augenlicht haben.
Konkret geht es um Zellen des sogenannten retinalen Pigmentepithels. Das sind Unterstützerzellen, die die entscheidenden Sinneszellen im Auge umsorgen, beispielsweise gefährliche Schadstoffe entfernen. Beim Morbus Stargardt sind sie überfordert, wohl eine der Ursachen für den Verlust der Sehkraft.
In dieser Studie ersetzen wir die Unterstützungszellen und hoffen so, den Abbau zumindest abzubremsen.
In den nächsten Wochen wird James Bainbridge 12 Stargardt-Patienten eine Lösung mit Zellen hinter die Netzhaut injizieren.
Das ist kaum schmerzhaft und wird bei einer Reihe von Netzhauterkrankungen ambulant angewandt. Die Patienten kommen, erhalten die Injektion und gehen heim.
Die Technik mag Routine sein, die Zellen sind es nicht. Letztlich wurden sie aus embryonalen Stammzellen, kurz ES-Zellen, entwickelt, und zwar nicht in England, sondern in den USA. In Kalifornien beschäftigt sich die Firma Advanced Cell Technology seit vielen Jahren mit ES-Zellen. Theoretisch können sich diese Zellen in jede beliebige Körperzelle verwandeln. Praktisch ist es so, dass sie eine starke Neigung haben, spontan eine Entwicklung Richtung Nerven einzuschlagen. Da bedarf es nur noch wenig zusätzlichen Aufwands, um die Unterstützerzellen der Netzhaut zu erhalten. Im Tierversuch zeigen diese Zellen ein gewisses Potenzial, berichtet der Forschungsleiter von Advanced Cell Technology, Robert Lanser.
Die Transplantation dieser Zellen rettet die Sinneszellen in der Netzhaut und verlangsamt den Verlust der Sehkraft der Tiere. Wir sind davon überzeugt, dass unsere ES-Zellen eine wichtige Quelle für Unterstützungszellen für die Transplantation sein können.
Kein Wunder, dass auch in Deutschland Patienten und Augenärzte die Entwicklung dieser Therapie gespannt verfolgen. In den USA hat schon eine klinische Studie begonnen. Advanced Cell Technology denkt aber an eine weltweite Vermarktung und hat sich deshalb mit dem renommierten Moorfields Eye Hospital zusammengetan. Denn letztlich werden sich europäische Zulassungsbehörden nur von europäischen Studien überzeugen lassen. Zunächst geht es um die Sicherheit des Verfahrens. Ein mögliches Risiko besteht in einer Tumorbildung. Embryonale Stammzellen sind schließlich bekannt für ihre Teilungsfähigkeit. Deshalb werden sie auch nicht selbst in der Therapie eingesetzt, sondern eben die aus ihnen abgeleiteten, sehr stabilen Unterstützerzellen.
Unser Produktionsprozess sortiert die embryonalen Zellen aus. Und wir könnten noch eine einzelne Stammzelle unter mehreren Millionen therapeutischer Zellen entdecken. Keines unserer Versuchstiere hat einen Tumor entwickelt.
Mit seinen Daten hat Robert Lanser die englischen Behörden überzeugt. Die Versuche werden in den nächsten Wochen beginnen. Wie bei Sicherheitsstudien üblich, werden zunächst Stargardt-Patienten behandelt, die nur noch eine sehr geringe zentrale Sehfähigkeit besitzen, die sozusagen wenig zu verlieren haben, wenn es zu unerwarteten Problemen kommt. Aus demselben Grund ist auch die Aussicht auf eine Besserung ihres Sehvermögens erst einmal gering. Aber es ist ein erster Schritt hin zu einer Zelltherapie für den Morbus Stargardt, dem sicher weitere folgen werden. Dass dabei embryonale Stammzellen zum Einsatz kommen, ist im liberalen England kein Problem. Im Gegenteil, meint Professor Chris Mason vom University College London.
Das ist sehr wichtig für das Vereinigte Königreich und zeigt, dass wir an der Spitze des Stammzellfeldes stehen und Grundlagenforschung in Therapien für Patienten umsetzen.
Über die erste klinische Studie mit embryonalen Stammzellen berichtete Volkert Wildermuth. Mit der Situation in der Stammzellforschung und Therapieentwicklung hierzulande ist Wissenschaftsjournalist Michael Lange bestens vertraut. Mit ihm will ich jetzt über die Perspektiven dieser biomedizinischen Forschung und Entwicklung sprechen. Zunächst die Frage, wo gibt es denn neben England weitere klinische Studien und Anwendungen?
Eine Studie in den USA, die läuft bereits über ein Jahr. Das ist die Studie, die am weitesten fortgeschritten ist. Das ist auch eine Studie, bei der nicht direkt embryonale Stammzellen verpflanzt werden, sondern es werden auch da embryonale Stammzellen zu Vorläuferzellen des Nervensystems umgewandelt und die werden dann in das Rückenmark von Unfallopfern gespritzt. Und zwar sollten diese Zellen möglichst bald nach dem Unfall in das Rückenmark gespritzt werden, damit das Rückenmark an der Rissstelle wieder repariert werden kann. So war jedenfalls die Hoffnung der amerikanischen Ärzte. Die Studie läuft jetzt etwa ein Jahr und es wurden 5 bis 8 Patienten behandelt und es sind noch keine Ergebnisse bekannt. In der ersten Phase der Studie werden in der Regel auch keine Ergebnisse bekannt gegeben. Es wird erstmal geschaut, existieren Nebenwirkungen und was passiert mit den Patienten. Bis erste Ergebnisse vorliegen, die wirklich sagen, ob diese Methode dem Patienten geholfen hat, wird es sicher noch 2 bis 3 Jahre dauern.
Braucht man eigentlich die embryonalen Stammzellen noch in der Forschung und Entwicklung?
In der Forschung hat sich der Fokus in den letzten Jahren deutlich verändert. Und zwar seit dem Jahr 2007, als der Japaner Shinya Yamanaka auch menschliche iPS-Zellen hergestellt hat. Das bedeutet, er hat Zellen aus der Haut von Patienten entnommen und hat diese Zellen reprogrammiert, das bedeutet wieder jung gemacht. Sie sollen dann die gleichen Eigenschaften besitzen wie embryonale Stammzellen. Allerdings zeigen neueste Ergebnisse, dass die Zellen jedenfalls nicht identisch sind. mit embryonalen Stammzellen. Es wird sicher noch einige Jahre dauern, bis man weiß, ob diese reprogrammierten Zellen wirklich das gleiche Potenzial haben. Es wird im Moment wirklich auf der ganzen Welt geforscht und die Fortschritte sind sehr rasant. Aber bis klinische Studien mit solchen Zellen beginnen, könnte es noch einige Jahre dauern.
US-amerikanischen Forschern ist es jüngst gelungen, Hautzellen direkt in Nervenzellen zu verwandeln. Welche Entwicklung nimmt denn die Stammzellforschung noch?
Das war auf jeden Fall eine Überraschung, auch für die Forscher von der Stanford-Universität selbst. Die sagten, wir wollten das einfach mal ausprobieren. Wenn man Zellen umprogrammieren kann, wenn man Zellen etwas Neues beibringen kann, warum muss man dann den Schritt über die Stammzellen gehen? Muss man wirklich immer erst alles embryonal machen? Oder kann man nicht direkt sagen, wir geben dieser Hautzelle die Botenstoffe, die der Hautzelle sagen, sei eine Nervenzelle? Das hat man einfach ausprobiert und es hat tatsächlich funktioniert. Grundsätzlich kann man sagen, die ganze Stammzellenforschung, die mit den embryonalen Stammzellen einen großen Boom erlebt hat, ist jetzt noch viel größer geworden. Es werden viele verschiedene Zellen untersucht und die Möglichkeiten wachsen. Die Entfernung, bis irgendetwas tatsächlich in die klinische Praxis kommt, die rückt aber erstmal nicht näher.
Wir reden bei der Stammzellforschung gerne von der Entwicklung neuer Therapien, zum Beispiel gegen Herz- oder Nervenerkrankungen. Welche Bedeutung haben denn die embryonalen Stammzellen sozusagen als Testmedium in der Medikamentenentwicklung? Zellkulturen statt Versuchstiere.
Ja, das ist eine ganz große Vision in der Stammzellenforschung und da gibt es auch große Fortschritte. Es ist vor allen Dingen so, dass hier ja gar nicht Zellen verpflanzt werden müssen. Das heißt, das Risiko, dass durch die Verpflanzung von Zellen Patienten geschädigt werden, das existiert hier nicht. Das alles findet im Labor statt. Man kann Zellen einfach züchten und sie wachsen immer weiter. Man kann auch Zellen von Patienten züchten, die wachsen im Labor und haben die gleichen Eigenschaften wie der Patient. Also ideal eigentlich, um Medikamente und Therapien daran auszuprobieren. Und da gibt es sehr viele Konzepte, die jetzt gerade in den letzten Jahren entwickelt wurden. Und natürlich ist das Bestreben der Biotechnologiefirmen gerade in diesem Bereich sehr groß, ihre Ideen zu schützen durch Patente. Wenn sie auf embryonale Stammzellen zurückgreifen, wird das jetzt in Europa nicht mehr möglich sein. Also werden auch diese Firmen voraussichtlich in die USA oder nach Ostasien gehen und dort Patente anmelden.
Vielen Dank, Michael Lange, für diese Einschätzungen. Sie hörten Wissenschaft im Brennpunkt, aktuell zum Stammzellenurteil des Europäischen Gerichtshofs und den Konsequenzen daraus für die biomedizinische Forschung und Medikamentenentwicklung. Mit Beiträgen von Christine Westerhaus, Michael Lange und Volkert Wildermuth. Am Mikrofon war Gerd Pasch.